Die heutige Predigt habe ich mit dem Titel "Im Glauben voranschreiten" betitelt. In der Bibel ist Glauben eines der zentralen Themen. Im Moment studieren wir den Römerbrief und wir dürfen die Wahrheit der Rechtfertigung aus Glauben vertiefen. Auch einer der grundlegendsten Bibelverse des Neuen Testaments, Johannes 3, Vers 16, handelt vom Glauben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was aber eigentlich ist Glaube genau? Was bewirkt Glauben? Und warum geht es bei diesen wichtigen Themen wie Rechtfertigung und ewiges Leben nicht stattdessen um Wissen? Auch wenn diese Fragen nicht in 30 Minuten abschließend behandelt werden können, möchte ich doch die Zeit nutzen, um das zu vertiefen. Der deutsche Begriff Glaube im lateinischen Fides kommt aus dem altdeutschen bzw. indogermanischen Leub, von Liebhaben oder Loben. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Erlöser, heißt also dementsprechend, ich habe Jesus Christus, meinen Erlöser, lieb und ich lobe ihn. Im Alltagsgebrauch hat der Begriff Glauben heutzutage aber leider nur eine schwache Bedeutung. Wenn jemand etwa sagt, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint, will derjenige in der Regel nicht damit sagen, dass er der festen Überzeugung ist, sondern lediglich, dass er dies vermutet bzw. für möglich hält. In der Verneinung ist der Begriff Glauben schon wesentlich stärker. Sagt jemand, nein, das glaube ich nicht, spricht daraus schon wesentlich mehr Überzeugung. Schauen wir uns an, was die Bibel zum Thema Glauben sagt. In Hebräer 11, Vers 1 finden wir eine gut bekannte Definition dazu. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Paulus verwendet hier die Begriffe Zuversicht, Hoffen, Nichtzweifeln und nicht sehen. Ich möchte ein paar Worte zu diesen Begriffen sagen, bevor ich dann weitermache. Wenn jemand etwas hofft, heißt das, dass man etwas herbeisehnt, was man gerne möchte, dass ein bestimmtes Ereignis also eintritt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich hoffe, dass es kommenden Sabbatabend nicht regnet, drückt das aus, dass diese Person möchte, dass es da nicht regnet. Aber das ist zunächst einmal so gesehen nur ein reines Wunschdenken. Das ist noch keine, da steckt auch noch keine Aktion dahinter. Wenn man da beispielsweise eine Nachtwanderung durchführen möchte, dann wird man das nur veranstalten, wenn man nicht wirklich auf gutes Wetter angewiesen ist. Wenn man nur hofft. Der Begriff Zuversicht drückt da schon mehr aus. Es ist nicht nur das reine Herbeisehnen von etwas, sondern da steht man auch dafür ein. Zuversicht ist noch keine absolute Gewissheit, aber schon mehr in der Richtung. Man hat eine gewisse Sicherheit, dass das Erhoffte auch eintreten wird. Zuversicht kann einen dazu bringen, dass man bestimmte Handlungen auch tut. Man würde aber, wenn man beispielsweise eine Nachtwanderung plant, kommenden Sabbatabend für die Kinder, würde man das, auch wenn man zuversichtlich ist, dass das Wetter mitmacht, doch einen Plan B haben und wahrscheinlich allen sagen, nehmt eure regenfeste Oberbekleidung mit und Schuhe und so weiter. Der dritte Begriff, den Paulus verwendet, um Glauben zu definieren, ist nicht zweifeln. Was Zweifel ist, ist, denke ich, jedem klar. Es ist Unsicherheit und Infragestellen von etwas, das jemand glaubt oder vermutet. Nicht zweifeln im Gegensatz dazu ist also, wenn man seine Hoffnung und Zuversicht nicht in Frage stellt. Das drückt nochmals mehr Sicherheit aus. Im Beispiel einer Nachtwanderung würde einer, der nicht zweifelt, dass es gutes Wetter gibt, die Nachtwanderung durchführen, selbst wenn niemand regenfeste Kleidung hätte. Der vierte Ausdruck, den Paulus verwendet in diesem Vers, ist nicht sehen. Und in der Bibel steht etwas sehen bildhaft an mehreren Stellen dafür, dass man sagt, etwas wissen. Und das ist eigentlich auch recht sinnvoll und einprägsam, weil etwas, das man sieht, das weiß man in aller Regel. Ja, das ist unsere Zukunft. Mich stört es persönlich nicht, aber ich hoffe, dass das alles in Ordnung für alle ist. Ich greife nochmal den Vers auf, den ich herangezogen habe, Hebräer 11,1. Und ich möchte an das Gesagte anknüpfen und den Vers sozusagen anders ausdrücken. Eben statt sehen, wissen. Ich lese also nochmal vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sicher weiß. Aber warum ist das so wichtig? Warum stellt Gott Glauben als zentralen Aspekt heraus? Könnte er uns nicht auch stattdessen Wissen schenken? Ich persönlich habe eine Antwort darauf gefunden. Ganz am Anfang des großen Konflikts, in dem wir uns heute noch befinden, hatten wir eine Situation, die Wissen schon sehr nahe kam. Die Engel waren in enger Gemeinschaft mit Gott, sie erlebten ihn persönlich und konnten mit ihm sprechen. Und doch gelang es einem unter diesen Umständen etwas eigentlich Unvorstellbares. Satan, der Gegner Gottes, ehemals Luzifer, der Lichtträger, konnte die Engel davon überzeugen, beziehungsweise zumindest Zweifel sehen, dass Gott vielleicht doch nicht wirklich gut und liebevoll und gerecht ist. Dass es vielleicht nicht die beste Lebenssituation ist, die Gott den Engeln bietet. Offenbar ist Wissen nicht die Lösung. Zumindest nicht, wenn man berücksichtigt, dass ein liebender Gott seinen Geschöpfen Freiheit lässt. Er will echte Liebe und die ist nur möglich, wenn der Liebende die Freiheit hat, sich auch anders zu entscheiden. Und echte Freiheit beinhaltet wohl auch den Aspekt des Zweifelns, zweifeln können. In der Welt, in der wir heute leben, können wir die unterschiedliche Wertigkeit von Wissen und Glauben praktisch, viele von uns praktisch sehr gut nachvollziehen und nachempfinden. Etwa wenn es um die Treue eines geliebten Menschen geht, zum Beispiel also die Frage, ist mein Mann, meine Frau treu? Wissen würde man es, wenn man eine hundertprozentige Überwachung realisiert. Wir haben heute sehr viele technische Möglichkeiten. Wir wüssten in der Zeit, in der man ihn oder sie überwacht hat, war er oder sie treu. Demgegenüber glauben würde man es dem Partner, wenn man es zwar nicht sicher weiß, ihm oder ihr, aber Glauben schenkt. Was wünschen wir uns lieber? Was macht uns glücklicher? Eine Welt, in der Technik uns wissen lässt, ob der Partner treu ist? Oder eine lebendige Beziehung, liebevoll, in der wir dem Partner auch ohne absolute Kontrollmöglichkeit glauben können? Ich denke, die allermeisten haben da eine ähnliche Antwort wie ich. Vielleicht ist es außerdem so, dass es nur einen gibt, der wirklich weiß. Es muss jemand sein, der auch in die Zukunft blicken kann und der auch das Verborgene, beispielsweise die Gedanken, kennt. Bei allen anderen ist es nicht auszuschließen, dass Zweifel aufkommen. Was ist morgen? Was war innen? Wir können nicht ausschließen, dass Zweifel aufkommen. Egal, ob es jetzt daran liegt, dass jemand Zweifel sät oder die Umstände entsprechend widrig oder unklar sind. Wir können kein hundertprozentiges Wissen gewährleisten. Wenn wir aber einen festen Glauben haben, der auf Liebe und Erkenntnis aufbaut, der bewährt ist, dann können auch Zweifel, die gesät werden, oder widrige Umstände nichts daran ändern. Ich möchte nochmal auf den Vers in Hebräer, im Hebräer 11, 1 eingehen. Wir haben ja diese vier Begriffe: Hoffnung, Zuversicht, nicht zweifeln und nicht wissen. Jemand, der sagt, ich habe den Glauben, dass es morgen nicht regnet, hat im Normalfall also nicht das Wissen, dass es nicht regnen wird, er sieht es nicht. Er hat die Hoffnung, dass es nicht regnet, er will es also. Er hat die Zuversicht, dass es nicht regnet, er ist also der Meinung, dass es nicht so sein wird. Und er zweifelt nicht daran, dass es gutes Wetter gibt. Diese Person würde also eine Nachtwanderung organisieren, auch wenn es keine Schutzmöglichkeit vor Regen gibt. Ich möchte noch ein bisschen Begriffsklärung machen, um dann in der Predigt weiterzuführen. Es gibt Bibelübersetzungen, die Gute Nachricht etwa, in denen Glaube teilweise auch mit dem Wort Vertrauen übersetzt wird. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck. Glauben und Vertrauen hängen sehr eng miteinander zusammen. Glauben kann aus Vertrauen entstehen, zum Beispiel, wenn man jemandem zuhört, dem man vertraut, und dann dieser Person bezüglich dem Gesagten glaubt. Und wenn man jemandem glaubt und ihm damit auch vertraut, dann wird das eine Konsequenz haben. Glauben bewirkt etwas. Es beeinflusst unser Verhalten. Oder wie Jakobus erklärt hat, genauso ist es mit dem Glauben, der keine Werke aufweist. In seiner Argumentation sagt er dies, für sich allein ist der Tod. Glauben ohne Werke ist tot. Wenn du an Gott glaubst, also Glaube nach der obigen Begriffsbestimmung, die ich also deutlich gemacht habe, ist es unmöglich, dass der Glaube nichts in dir bewirkt. Glaube setzt etwas in Bewegung. Glaube verändert irgendwas. Ich möchte einen Ausflug in das Alte Testament machen. Das alte Israel. Wenn wir das alte Israel betrachten, sehen wir oft viele Fehler, die Israeliten gemacht haben. Ich denke an Sinai, wo Mose herunterkam und ein Kalb war da, und viele andere Sachen. Aber was mich persönlich beeindruckt hat, wie oft sie ganz konkret im Glauben auf Wasser zugegangen sind und sich dann erst ein trockener Weg auftat. Das hat mich persönlich wirklich beeindruckt. Mose, das ist die bekannteste Stelle, das rote oder tote Meer, ich habe es gerade nicht im Kopf, das sich teilt. Mose und mit ihm das Volk lief direkt auf das Rote Meer zu, das Rote war es also, und lagerte sich dort, sodass der Pharao sich sicher war, sie hätten sich verirrt und sind nun, weil das Meer vor ihnen war und links und rechts Gebirgsketten, sie sind verloren, sie, sie sind jetzt praktisch ausgeliefert, eingeschlossen sozusagen. Mose bewährte den Glauben auch dann, als das ägyptische Heer auf sie zuritt. Und auf Gottes Geheiß ließ er das Volk in Richtung Meer ziehen, hob seinen Stab und dann teilte sich das Meer. Oder Josua, der mit dem Volk trockenen Fußes durch den Jordan ging. Auf Gottes Geheiß gingen die Priester, die die Bundeslade trugen, auf den Jordan zu, wie Gott es gesagt hatte. Und als die Fußsohlen der Priester das Wasser berührten, blieb das herunterströmende Wasser stehen und türmte sich auf. Und das zu einer Zeit, als der Jordan voll war, also ein reißender Strom war. Genauso Elia und dann auch Elisa durchquerten den Jordan trockenen Fußes. Wir finden in der Bibel viele Menschen, die genannten Mose, Josua, Elia, Elisa und viele mehr, die glaubten dem Gott, der da lebendig macht, die Toten, und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Römer 4, 17. Wir hatten es letzte oder vorletzte Woche in der Lektion. Sie glaubten dem Gott, der sagt, es werde Licht und es ward Licht, noch bevor er ebenso mit seinem Wort die Sonne erschuf. Was berührt einen persönlich mehr? Was berührt mich persönlich mehr? Wenn jemand mir Vertrauen schenkt und an mich glaubt, auch wenn die Tatsachen vielleicht dagegen sprechen? Oder wenn jemand mir erst dann Vertrauen schenkt, wenn alle Fakten eindeutig auf dem Tisch liegen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass entgegengebrachtes Vertrauen schon öfter Herzen berührt hat und Beziehungen nachhaltig verändert haben. Und spannend in Bezug auf die Frage, was Glauben bewirkt, denn davon handelt bereits das, was ich gesagt hatte. Glauben hat vieles verändert. Ich finde es auch spannend, dass Glauben und Treue sehr eng miteinander verknüpft sind. In dem bekannten Vers in Galater 5,22, die Frucht des Geistes aber ist, finden wir als siebten Begriff, je nach Übersetzung, bei Luther Glauben und in der Elberfelder und Schlachterübersetzung Treue. Das griechische Wort für Glauben, Pistevo, kann beides heißen. Aber diese enge Verwandtschaft der Begriffe Glauben und Treue finden wir wunderschön im Englischen. Denn da heißt Glauben Faith und Treue Faithful. Oder als Substantiv Faithfulness, aber das ist wiederum nicht so wichtig. Also Glauben heißt Faith und Treue heißt Faithful. Und von der Sprachwurzel her bedeutet Faithful Vollglauben. Das bedeutet also, wenn man jemandem glaubt, dann kann man dem auch treu sein. Also wenn man voll Glaubens ist, dann ist man dem auch treu. Wenn wir etwas als wahr bzw. glaubwürdig erkannt haben, können und sollen wir Gott beim Wort nehmen und uns im Glauben auf ihn verlassen. Oder sagen wir stattdessen, ja, wir werden sehen, schön wär's ja. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Schritt in Bezug auf Glauben, Leben. Stehen wir da und warten, ob das Wasser sich vor uns teilt oder schreiten wir im Glauben voran? Ist das immer einfach? Ich glaube, die Antwort kennt jeder. Ein lieber Freund und Glaubensbruder sagte zum Thema Glauben mal, wir müssten eigentlich nur verstehen, dass wir verloren sind, beziehungsweise, dass wir Jesus unbedingt brauchen. Das würde schon reichen. Und Ellen White schrieb einmal, Glauben ist kein Heilmittel, sondern die Hand, die Jesu Hand greift. Das ist das einzige Mittel, das es möglich macht, dass Gott unser Herz heilt. Vertrauen auf Gott entspringt einem glaubenden Herzen. Aber unser Herz ist, wie wir in Jeremia lesen, überaus trügerisch und bösartig. Wir brauchen Gott, denn nur er kann unser Herz ergründen und auch erneuern. Hattet ihr schon mal Zweifel, die ihr eigentlich gar nicht haben wolltet, die ihr einfach nicht loswerden konntet, obwohl ihr sie eigentlich nicht haben wolltet? Gott möchte uns helfen, uns vom Unglauben zu befreien. Er will die Sehnsucht, die wir haben, von Zweifeln erlöst zu werden, erfüllen. Und letztlich kann auch nur Gott aus unseren Zweifeln befreien. Unser Glaube muss von Gott kommen, denn er ist nicht im Menschen. In der Bibellektion hatten wir den Gedanken, dass Gott ja doch jeden Menschen liebt und Glauben in jedes Herz gelegt hat. Gott hat die Gebote, das Gesetz in jedes Herz gelegt. Und doch, Glauben, so sagt die Schrift, tun nicht alle. Petrus schrieb in seinem zweiten Brief dazu auch, vielleicht wohl deswegen ganz am Anfang, ich lese den gesamten Vers, den ersten Vers des zweiten Petrusbriefes: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus, und führt dann aus, was er sagen will, die einen kostbaren Glauben empfangen bzw. geschenkt bekommen haben. Der Glaube, der von Gott kommt, den wir geschenkt bekommen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich die Aufmerksamkeit auf Jesus Christus lenken, unseren Erlöser, Freund, unser Vorbild. War das Erlösungswerk, das Jesus vollbrachte, eine leichte Übung? Er kam, als er nur daran dachte, in eine Situation, die ihn fast zu Tode kommen ließ und ihn blutschwitzen ließ. Wir lesen das in Lukas 22 im Garten, als er betet. Er wäre fast gestorben und er schwitzte Blut. Nur als er daran dachte, was passieren wird. Das war noch nicht die Situation selber. Er, Gott mit uns, wurde Mensch und er wurde versucht in allem wie wir. Das bedeutet, auch was verunsichert werden angeht oder Zweifel gesät bekommen angeht. Und trotzdem blieb er sozusagen treu und im Glauben. Ich möchte eine ganz kurze Passage aus dem Leben Jesu von Ellen White vorlesen, die zum Ausdruck bringt, denke ich ganz gut, was Jesus durchgemacht hat. Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen. Wir haben ja auch davon gelesen, dass Jesus versucht wurde, ganz am Anfang seines Dienstes. Und jetzt sind wir aber am Ende seines Dienstes. Der Blick Jesu konnte nicht durch die Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er befürchtete, dass das Maß der Sünde in den Augen Gottes so schwer wiegen würde, dass er auf ewig vom Vater getrennt wäre. Er fühlte die Seelenlast, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte einlegt. Es war dieses Gefühl für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf ihn als den Stellvertreter der Menschen fallen ließ und die den Leidenskelch so bitter machte, dass sein Herz brach. Die geballte Reaktion Gottes auf alle Sünde dieser Welt übernahm Jesus für uns in echt. Und das war so schlimm, dass sein Herz buchstäblich zerbrach. Verlor er aber seinen Glauben oder nutzte er Vollmacht, um sich zu retten? Nein, er nahm es im Glauben und in Liebe zu uns und zu seinem Vater an, trotz aller Ungewissheit, beziehungsweise trotz allen Nichtwissens. Die Bibel ist ein einziges großes Zeugnis von Gott, welches bezeugt, dass er real ist und dass er uns liebt. Wenn wir auf unseren Glauben aufbauen und immer weitergehen, und wenn es nur kleine Schritte sein mögen, wenn wir also immer mehr dem Glauben nach handeln, beziehungsweise unsere Herzenstür dafür öffnen, werden wir sehen, dass man Gott echt vertrauen kann und unser Glaube wird weiter wachsen. Auf diesem Weg wünsche ich uns Gottes Segen im Namen Jesu, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.